willkommen zu Fäusi Federal. Das ist Gespräch aus dem Bundeshaus direkt zu euch heim mit interessanten Leuten. Heute mit dem Altbundesrat Ueli Maurer von 2009 bis 2022 Bundesrat. Zuerst im Verteidigungsdepartement, dann zuständig fürs Geld im Finanzdepartement. Ueli Maurer, danke vielmals, dass du da bist. Und ich habe aus dem Zürichbiet ein Weisswein mitgebracht von der Nadine Sachser. Ich denke, wenn wir einen Zürcher haben, Zürich-Wein ist nämlich, also vielleicht trinken die Zürcher den alle selber, aber er ist nicht so gross bekannt.
Der von der Nadine Sachser ist sehr, sehr gut, den muss man unbedingt probieren. Danke für die Einladung,
zum Wohl. Dankeschön, zum Wohl. Ja, es gibt in der Schweiz so ein eine Stimmung, gerade auch wegen Donald Trump, den Zöllen und wegen politischem Druck, auch wegen Krieg in der Ukraine. So ein fast eine depressive Stimmung. Wir sind ein kleines Land, es gibt keine regelbasierte Ordnung mehr, heisst es. Und ja, jetzt die Schweiz kommt unter Druck immer mehr, wirtschaftlich, politisch. Es geht uns bald nicht mehr gut. So eine Abwärtsstimmung. Was sagt da der langjährige Bundesrat dazu?
Es ist eine gefährliche Situation, weil wir uns überall vereinnahmen. Und ich glaube, gerade in dem Moment muss man wissen, die Schweiz ist zwar ein kleines Land, aber wir sind unabhängig, wir sind stark, wir müssen unseren Weg gehen. Und je mehr wir uns anderen angleichen, anpassen, Knicks machen, je schlechter geht es uns. Ich glaube, gerade jetzt ist die Zeit, um sich darauf zu sinnen. Wir sind eigenständig, wir sind souverän, wir können selber entscheiden. Es geht uns ordentlich und es geht uns so gut, wie wir selber wollen und wie wir selber entscheiden.
Aber was wäre jetzt das, was die Schweiz müsste machen? Wie muss sich ein Kleinstaat verhalten, wenn das eben so ein schwierig wird, die geopolitische, wirtschaftliche Lage?
Die Schweiz ist ein neutrales Land und hat immer müssen zwischen den grossen Blöcken balancieren. Das ist auch jetzt der Fall. Die Weltordnung wird wahrscheinlich ein bisschen neu geschrieben. Wir haben andere Gewichte in Asien, wir haben Amerika, wir haben Europa, wo absolut auf den Niedergang geht. Ist. Und die Schweiz muss sich zwischen diesen Blöcken einfach so bewegen, wie sich ein neutraler Staat muss bewegen. Da kann man nicht allen gefallen, aber man kann von allen wenigstens Respekt einfordern, indem man eigenständigen Weg geht. Und im Moment hat man die Tendenz, wir müssen überall lieb sein, wir müssen überall akzeptiert und geliebt werden. Das war immer falsch gewesen. Was wir einfordern können, ist der Respekt der anderen Länder. Und ich glaube, den haben wir, wenn wir unseren Weg selber gehen. Mhm.
Aber jetzt mit Donald Trump und diesen 39% Zöllen, das ist schon noch eine verrückte. Also das ist schon ein rechter Hammer, auch für die Wirtschaft. Und es wird vermutlich schwierig. Ja, kann man jetzt da einfach ein bisschen weitermachen?
Man muss mit den Amerikanern weiter verhandeln. Der Trump ist schon redet von Deal und nicht von Verhandeln. Also muss man versuchen, einen Deal mit ihm zu finden. Ich bin überzeugt, dass man das kann. Man muss in den nächsten Wochen schauen, dass man die 39% ein bisschen relativieren kann. Ich glaube, das ist auch tatsächlich möglich. Wahrscheinlich haben wir nicht die glücklichste Hand gehabt, die glücklichste Falle gemacht in Washington. Aber ich glaube, das ist zu korrigieren. Das müssen wir korrigieren, weil für die Wirtschaft ist es nicht einfach. Es ist aber auch nicht der absolute Weltuntergang, das muss man schon sehen. Mhm. Aber wir werden auch diese Situation meistern, wenn wir einfach pragmatisch dahergehen und schauen, wo man einen Deal findet mit dem Donald Trump und mit den Amerikanern.
Jetzt die sicherheitspolitische Lage, dass die dominiert, Debatten auch da, immer wenn es auch ums Geld geht. Und du bist ja beides gewesen, Verteidigungsminister und Finanzminister. Der neue Chef vom VBS sagt jetzt, wir müssen wieder eine verteidigungsbereite Armee haben. Aber das kostet sehr viel Geld. Gehört ja auch zur Neutralität, die du erwähnt hast. Wie soll man jetzt da vorgehen? Was braucht es jetzt dringend?
Ich glaube, da müssen wir pragmatisch vorgehen. Wir haben im Gegensatz zu allen Nachbarn eine Milizarmee. Die Leute kommen für 3 Wochen in den Weg, haben eine kurze Grundausbildung. Und auf dem muss man aufbauen, auf der Fähigkeit, die zum Zivilen mitgebracht werden. Und wir brauchen eine Bewaffnung, die ermöglichen, die Schweiz zu verteidigen. Das heisst, wir müssen in der Rüstungsbeschaffung in kürzeren Abständen denken. Wir können nicht während Jahren etwas evaluieren, das dann bereits überholt ist, wenn man es anschafft. Wir müssen auf taktischer Stufe mehr Mittel haben. Ich denke jetzt an Drohnen, die die Verteidigungspolitik beherrscht. Die Drohnen müssen auf taktischer Stufe sein, also auf Stufe von einem Zug, auf Stufe von einer Kompanie. Und die strategischen Sachen, die wir früher angedacht haben, die müssen ein bisschen in den Hintergrund denken, weil wir müssen für uns selber schauen, für uns selber uns können verteidigen. Und dann müssen wir einfach ein bisschen pragmatischer werden und es gut beobachten. Und wir müssen vor allem auch die Motivation haben, von den jungen Leuten oder von der Schweizer Bevölkerung. Wir wollen unabhängig sein und wir wollen das Land verteidigen. Vielleicht fängt es dort an, ein bisschen klemmen, dass man gar nicht daran glaubt. Aber ich bin überzeugt, dass man das kann. Und junge Leute, die ich in der RS treffe oder im Militär, die glauben daran, die wissen, dass man das kann.
Jetzt von links kommt dann sehr oft der Vorwurf, ja, das sind ja SVP-Bundesräte gewesen, wo die Armee, ja, wo eben das letztlich abgefahren haben, die Armee, oder? In den Nullerjahren, wo man gesagt hat, man macht nur noch Kompetenzerhalt und dann in den Zehnerjahren und so weiter, wird immer so ein bisschen mit Häme auf dich und deine Vorgänger aus der SVP gezeigt.
Wenn ein Bundesrat so viel Macht hat, um die ganze Armee aus eigenem Gusto zu lenken, dann wird die Armee in meiner Zeit massiv gestärkt worden. Ich habe immer Niederlagen erlitten gegenüber den Linken, auch gegenüber Teilen der Bürgerlichen, die Armee nicht mehr wollen stärken, der Armee keine Mittel mehr geben. Der Vorwurf ist absolut falsch. Ich denke an meine Zeit zurück. Wir haben die Mobilmachung wieder eingeführt. Wir haben die Dezentralisation vom Material wieder angefangen einführen. Wir haben wieder durchgeführt, dass der Grad muss abverdient werden, dass man also ausbildet die Leute und erfahren.
Ja, das hat man in den Nullerjahren mal abgeschafft.
Das hat man abgeschafft und mit grossem Widerstand das eingeführt. Als ich kam, hat man gesagt, die Armee noch 3,8 Milliarden. Ich habe es dann einmal auf 5 Milliarden gebracht. Ich habe es auf 140'000 Sollbestand gebracht. Das alles ist in meiner Zeit passiert. Aber immer gegen massiven Widerstand der Linken. Und als ich damals den Grippen vorgeschlagen habe als Flüger, hat man gesagt, meinen die den Liechtenstein greifen in die Schweiz? Also, man hat von linker Seite eigentlich die Armee runtergefahren. Und von rechts muss man auch sagen, im Parlament haben wir zu wenig Unterstützung gehabt. Unsere Partei ist immer für die Armee eingestanden, aber in den anderen hat es nicht für die Überzeugung gelangt. Und man hat alles Geld, das man der Armee weggenommen hat, gebraucht für den Konsum, für Soziale, für Umverteilung. Und das rächt sich jetzt. Und man kann jede meine Rede anschauen, man kann alles so anschauen, was ich damals gesagt habe im Parlament. Es war genau das, was man jetzt erkennt, dass es nötig ist.
Es hat halt eben die Mehrheiten haben gefehlt, da oben. Aber es ist noch verrückt. Jetzt braucht man mehr Geld, mehr Finanzen, aber eigentlich ist ja, die Bundeskasse muss sonst schon ein Entlastungspaket machen, wie wenn du deine Rolle als Finanzminister zurückdenkst. Woher sollen wir jetzt das Geld nehmen für die Armee, die sie dringend braucht?
Meiner Meinung nach hat das Bundesbudget massiv Luft. In den letzten Jahren ist die Bürokratie einfach gestiegen. Man hat die Verwaltung immer vergrößert, die Verwaltung hat eine Eigendynamik, entwickelt neue Projekte, braucht Geld. Und ich glaube, nicht nur die Schweiz, sondern ganz Europa muss die Verwaltung massiv runterfahren, weil die Bürokratie verstickt, die Privatwirtschaft erstickt, die Unternehmungen. Und wenn man das wirklich konsequent macht, dann bringt man das Geld raus, indem man in der Verwaltung spart. Verwaltung heisst auch die unmögliche Energiepolitik, alles, was man für Grüne Ideologien aufwendet, ist das Verhältnis Aufwand und Ertrag nie in einem Gleichgewicht. Man muss einfach wieder vernünftig werden und sich besinnen, was muss man machen, was ist wirklich notwendig, was muss der Staat machen. Und das ist sehr viel nicht notwendig, was wir im Moment machen. Da rühren wir das Geld zum Fenster raus.
Ich merke immer wieder, ich komme die Medienmitteilungen über ganz viel, eben so Aktionspläne oder departementsübergreifende Strategien und so, wo ich dann immer, wenn ich nachher frage, merke, das ist ja gar nie da oben im Parlament gewesen, oder manchmal nicht einmal im Bundesrat. Also ist das, wenn, hat das bei dir schon angefangen oder wie? Ja. Woher kommt das? Jetzt frage ich einen, der das mal geleitet hat, die Dynamik.
Das geht natürlich schon weiter zurück. Und die Verwaltung hat schon eine relativ hohe Eigendynamik. Sie hat irgendeinen Auftrag vom Parlament.
Einen allgemeinen vielleicht,
ja. Allgemeinen Auftrag. Und nachher kommt das in die Verwaltung. Die Verwaltung versucht, das gut umzusetzen auf der einen Seite. Wenn man es gut umsetzen will, dann geht man immer mehr in die Details, dann braucht man mehr Leute, man bläst das auf. Und dann herrscht in der Verwaltung auch ein bisschen die Meinung, wenn ich 3 Untergebene habe, dann gilt ich nicht so viel bei meinen Kollegen. Aha. Ich muss 10 Untergebene haben, dass ich mein Gewicht kann geltend machen kann. Und wenn das jeder denkt, dann wächst das. Und überall entstehen neue Positionen, neue Stellen, die dann eben wieder Administration verursachen, wieder Kosten verursachen, aber ohne Erfolg schlussendlich an der Front.
Jetzt gibt es auch Pläne, das Geld für die Armee überzukommen, indem man zum Beispiel die Schuldenbremse, also man würde sagen, es sind außerordentliche Ausgaben, oder? Tun wir es an der Schuldenbremse vorbei machen oder eine befristete Mehrwertsteuererhöhung. Man ist da ganz kreativ im Moment. Wie siehst du das?
Es ist eine schwierige Situation, muss man schon sehen. Aber es darf nicht über neue Einnahmen erfolgen, sondern es muss gespart werden, was man jetzt für die Sicherheit und für die Armee braucht. Das ist viel Geld, das man braucht, aber das Geld ist rum, wenn man wirklich konsequent anfängt zu sparen. Man muss nicht einmal sparen, man kann die Leistungen vom Staat trotzdem erbringen, aber man muss den Ballast, wo die Verwaltung hat, die Ballast, die Administration hat, abbauen, die kostet. Weil alles, was die Verwaltung ja produziert, wirkt sich aus in der Privatwirtschaft. Auch dort entstehen die Kosten. Und das stellen wir in der Schweiz, ist ja das noch relativ bescheiden. In ganz Europa ist das noch viel schlimmer. Und überall steigt die Verschuldung wegen der Administration. Also es braucht einen ganz klaren Sparkurs. Wir können allenfalls, und das haben wir jetzt so gemacht für die Demografie, also fürs Alter, braucht es etwas mehr wahrscheinlich, das kann man nicht auch noch sparen.
Auch wegen der 13. AHV-Rente ist klar, das kostet halt, oder?
Ja, das kostet, das hat man aber auch so wollen. Wir haben es gesagt, das sollen wir jetzt auch zahlen, aber die Armee kann man aussparen. Die Sicherheit muss man rausschwitzen aus der bestehenden Ausgaben. Weil die Steuereinnahmen wachsen ja erfreulicherweise immer noch. Wir haben Firmen, die sehr viel, hunderte von Millionen Steuern zahlen. Und aus diesen Mehrerträgen zusammen mit Sparen ist es möglich, den Mehraufwand für die Verteidigung sicherzustellen. Absolut.
Ich frage mich manchmal, wer soll das Sparprogramm wirklich machen? Weil jetzt erlebe ich gerade, jede Kommission macht jetzt einen Mitbericht zu dem Entlastungspaket. Und in jedem Mitbericht steht, bei uns müsst ihr nicht sparen, also nicht bei der Bildung, nicht bei der Entwicklungshilfe, nicht bei irgendwelchen Themen. Da habe ich manchmal das Gefühl, das Parlament, und zwar inklusive die Bürgerlichen, sind nicht die Richtigen, die das machen. Und im Bundesrat ist es auch nicht ganz einfach. Wer macht es denn am Schluss? Wo wirklich sagt, jetzt muss gespart werden?
Es ist ein Weg, den man gehen muss. Also wenn jetzt Wähler zuhören, würde ich denen sagen, wählt nur noch jemand ins Parlament, der verspricht, dass er spart, dass er Stellen abbaut, dass er Gesetze vereinfacht, dass er sogar Gesetze abbaut. Nur solche Leute kann man brauchen in Zukunft. Und in der Regel ist jemand, der gewählt werden will, verspricht dann, was er alles jetzt dann wird gut aus Bern bringen. Das kostet alles Geld.
Dass genau das Gegenteil.
Ja. Ja, es dürfen nur Leute gewählt werden, die versprechen, dass sie sparen wollen. Und die Botschaft ist noch nicht ganz angekommen, noch zu wenig. Es hat immer noch keine Mehrheiten dazu. Mm. Es ist ein schwieriger Weg, aber es gibt nur diesen Weg. Darum muss man an der Schuldenbremse unbedingt festhalten. Es darf keine Mehreinnahmen geben und es darf keine Verschuldung geben. Aus dem bestehenden Haushalt müssen die Aufgaben bezahlt werden. Mm.
Jetzt gibt es eben in dieser Stimmung, die wir ein bisschen beschrieben haben, gibt es die Leute, die sagen, ja, jetzt müssen wir doch insbesondere mit unserem wichtigsten Handelspartner, der Europäischen Union, müssen wir doch jetzt geregelte Beziehung haben oder Rechtssicherheit haben. Und dann, wir können uns jetzt nicht erlauben, dass wir noch irgendwie mit denen auch noch Krach haben.
Ja, glaube ich auch. Wir müssen keinen Krach haben mit der EU. Aber wir haben geregelte Beziehungen, wir haben das Verhältnis mit der EU, das funktioniert. Aber man muss gleichzeitig auch sehen, die EU wird in der nächsten Zeit noch weniger wichtig. Sie ist der wichtigste Handelspartner, aber wir haben neue Freihandelsabkommen mit anderen Ländern. Andere Länder werden wichtiger. Und jetzt kann man nur das ganz grosse Bild anschauen. Der EU geht schlecht, wirtschaftlich schlecht. Wenn wir die letzten 30 Jahre anschauen, der Euro hat einmal einen Franken 70 gekostet, jetzt noch 90 Rappen. Da sieht man ja, auf welchem Weg das die EU ist. Die EU hat politische Schwierigkeiten. Die wichtigen Länder, Deutschland und Frankreich, sind praktisch am Boden. Die EU ist hoch verschuldet. Und um Himmels Willen, was soll man machen mit den Ländern, die so schlecht drauf sind, die auf einer schiefen Ebene sind? Da kommen wir auf die schiefe Ebene. Und uns ist es noch gut gegangen, dank dem politischen System. Und wenn wir uns näher an die EU anbinden, geben wir all die Vorteile auf. Unser solides politisches System würde leiden. Also niemand im Sport würde anfangen mit jemandem trainieren, der so schlecht ist. Und in der Wirtschaft würde man nie fusionieren mit einer Firma, die auf dem absteigenden Ast ist. Aber bei uns in der Politik überlegt man, dass man mit dieser EU etwas machen muss. Das ist völlig verkehrt. Wir haben geregelte Verhältnisse. Aber wenn eine weitere Anbindung an die EU heisst, wir verstecken in der Bürokratie, die EU versteckt in der Bürokratie, die KMU verstecken in der Bürokratie der EU. Und jetzt wollen wir auch dorthin, Kopf in den Stutz, wenn wir dann vertrinken. Wenn wir ersticken in der Bürokratie, um Himmels Willen, nein, das müssen wir ablehnen. Ich verstand nicht, wie man in Bern zu so einem Entscheid gekommen ist, so eine Vorlage um Volk zu unterbreiten. Geht einfach nicht. Es ist der falsche Weg, völlig der falsche Weg, geht völlig in die verkehrte Richtung.
Zu Bern, meine, du bist hier Bundesrat gewesen. Ich meine, ich habe manchmal das Gefühl, es hat mit der Verwaltung zu tun. Verwaltung will am Schluss halt eine Annäherung an die EU. Die Verträge sind, das sagen sogar die ehrlichen Befürworter, die Verträge haben eine Integrationslogik. Also es geht der Pfad halt gleich richtig Beitritt, auch wenn es offiziell immer das Gegenteil sagen.
Ich bin überzeugt, wenn wir diesem Paket zustimmen würden, dann gehen wir sehr nahe Richtung Beitritt zu dieser EU. Und das ist falsch. Und die Verwaltung hat schon eine hohe Dynamik in dieser Frage. Oder man ist dann irgendwo, wird man auch noch eingeladen, man ist dann am Katzentischchen, im besten Fall als Beobachter, die anderen gehen essen, selber hat, geht man auch essen, aber nicht, man ist nicht am weissen Tisch. Und das vertreibt man nicht so gut. Und ich glaube, wir haben ja damals die Diskussion gehabt, im Bundesrat hat man ein bisschen Angst, die EU hat den Vorwurf gemacht, Bundesrat, du musst führen, sag den Leuten endlich, wo es durchgeht. Und wenn du das nicht fertig bringst, führst du nicht. Und jetzt will man quasi in Brüssel beweisen, dass man führt und die Vorlage durchbringt. Und vielleicht hofft man sogar auch im Bundesrat, dass das Volk Nein sagt. Mindestens ein paar von meinen ehemaligen Kollegen könnte ich mir das durchaus vorstellen. Aber man hat den Mut nicht, oder man setzt sich am Vorwurf aus, wir führen nicht, wir sagen schwache Regierung in Brüssel. Und das will man nicht. Jetzt zeigt man Stärke und schlägt so etwas vor, was hanebüchen ist, schlicht und einfach.
Das Argument hat es ja schon damals gegeben, 2021, wo man das erste Rahmenabkommen, das der Bundesrat abgelehnt hat, Ende Mai 2021. Ja, es wäre besser, wenn das Volk Nein sagen würde. Das habe ich schon x-mal gehört. Und ja, das nimmt man jetzt natürlich irgendwo durch in Kauf. Was man damals nicht gemacht hat, man ist eben, glaube ich, nicht ehrlich gewesen zu Brüssel und hat gesagt, das Problem ist nicht unbedingt der Lohnschutz oder die staatliche Beihilfe. Das Problem ist die Integrationslogik, die Rechtsübernahme, die Schreibbeilegung mit dem Gerichtshof der Europäischen Union. Das hat man, glaube ich, man ist in Brüssel nie richtig ehrlich gewesen.
Ja. Ich bin überzeugt, das ist nicht gewesen. Darum war man nachher in Brüssel eben enttäuscht gewesen.
Genau. Weil
man hat dann etwas Falsches vorgespielt. Und das hat
nachher es gibt nur noch drei Probleme. Und,
Ja, genau. Und das sagt man auch jetzt noch. Aber das Hauptproblem ist die institutionelle Anbindung, Rechtsübernahme, also Übernahme von der Institution von der EU. Und das wird nie gehen. Und das muss man einfach klar machen. Ich bin fast sicher, wenn die EU das einmal ganz begriffen hätte, dann würden wir auf einer anderen Ebene diskutieren. Aber die Logik ist nicht durchgekommen. Mhm. Und jetzt ist man wieder unter Vortäuschung falscher Tatsachen und hat man ein bisschen verhandelt, hat sich um Details gekümmert, die überhaupt nicht relevant sind. Am Schluss geht es um unser politisches System und unser politisches System ist der EU einfach überlegen. Da können wir ja nichts dafür. Das ist das, was wir in unserer Verfassung seit Jahrzehnten haben. Das ist das System, das die Stabilität gibt. Und an dem muss man festhalten. Mhm.
Ich meine, man müsste vielleicht der EU reine Wein schenken. Ich werde dann immer gefragt, ja, was ist denn deine Alternative? Also wenn es also vielleicht einen Volksentscheid gibt und es gibt ein Nein, was ist denn am anderen Montag? Was würdest du sagen?
Am anderen Montag geht es weiter wie bisher. Wir haben den Freihandelsvertrag mit der EU, wir haben gute Beziehungen. Am Schluss zählt immer das Produkt und die Leistung und der Preis. Mhm. Egal, was für Verträge hinterlegt sind. Und wenn die Schweizer Wirtschaft funktioniert, gute Produkte kann präsentieren, wird sie die auch in Zukunft weiter verkaufen. Und die EU ist ja, wenn wir zurückschauen, für die Exportnation Schweiz weniger wichtig geworden. Mhm. Wir haben andere Länder, wir haben China, wir haben die USA, wir haben die Freihandelsverträge mit den südamerikanischen Staaten.
Genau, Mercosur,
Indonesien, Indien.
Genau.
Und das sind die Wachstumsmärkte in Zukunft. Aber die EU ist leider halt kein Wachstumsmarkt mehr. Mhm. Und die EU ist ebenso von uns angewiesen wie wir auf sie. Also das Verhältnis wird so weitergehen. Also am Montag nach einem Nein ändert überhaupt nichts. Laute Töne in den Medien und nach zwei Wochen ist Ruhe.
Aber vielleicht irgendwann müssen wir ja dann gleich vielleicht wieder etwas haben mit der EU. Und dann sagen die halt Befürworter, ja, es wird gar nichts anderes möglich sein als das. Es ist alternativlos.
Bin ich überhaupt nicht der Meinung, weil eben die Abhängigkeit ist gegenseitig gleich hoch. Wir sind aufeinander angewiesen. Die EU ist ein guter Partner, wir haben gute Beziehungen und das wird weiter funktionieren. Man muss aber die EU auch noch ein bisschen relativieren. Für die Schweiz sind für uns Baden-Württemberg wichtig, ist Bayern wichtig, Vorarlberg und Lombardei. Mhm. Das sind die Hauptpartner. Also rund, was unmittelbar um die Schweiz herum ist, da machen wir zwei Drittel und mehr vom Umsatz. Die anderen Länder haben weniger hohe Bedeutung. Und mit den Ländern, wo diese Beziehungen bestehen, nicht erst seit 30 Jahren, sondern seit 100 Jahren, haben wir mit den unmittelbaren Nachbarn die geschäftlichen Beziehungen, die sind weiter darauf angewiesen, dass es weiter funktionieren wird. Weil da braucht man sich gegenseitig, da hat doch niemand Interesse, das fallen zu lassen.
Mhm. Ein Streitpunkt ist die Zuwanderung. Und ich meine, du bist SVP-Präsident gewesen. Die SVP hat immer darauf hingewiesen, die Zuwanderung ist zu hoch. Mittlerweile höre ich das auch so in Wirtschaftskreisen, in der FDP auch. Die FDP Zürich hat ein Zuwanderungspapier verabschiedet. Und ich meine, die Masseneinwanderungsinitiative hat man mal angenommen, das ist jetzt über 10 Jahre her. Wird das zur Zeitbombe?
Das ist eine Zeitbombe. Nicht nur für uns, sondern für ganz Europa. Wir haben die Probleme in Schweden, wir haben es in Frankreich mit ghettoähnlichen Zustand, wir haben zunehmende Kriminalität, wir haben andere Kulturen, die Europa zum Überschwemmen bringen und die Schweiz auch. Das ist bereits ein Problem, weil auf 5 Zuwanderer geht noch einer zum Arbeitsmarkt und die anderen wandern einfach zu. Das müssen wir dringend korrigieren, dringend. Sonst geht Europa mit der ganzen Kultur vor die Hunde. Die Schweiz ist da nicht allein, aber die Schweiz muss das aus eigener Kraft wirklich steuern. Wir haben immer Zuwanderung gebraucht, wir brauchen auch in Zukunft gute Leute, die zu uns kommen, aber wir brauchen nicht all die, die jetzt auch kommen. Ich sage immer das Beispiel von meinem Sohn, der auf Kanada ausgewandert ist, 5 Jahre gewartet, bis er hat einwandern konnte. Er hat die Qualifikationen gebraucht, er hat Geld gebraucht, gute Leute und hat Sprache, alles müssen können. Und wir sind ein Einwanderungsland und lassen jeden zu. Bei uns geht es nicht 5 Jahre, bis kannst du gehen, sondern bei uns geht es nicht einmal 5 Stunden. Und das Einwanderungsland muss klare Regeln haben. Und damals die Initiative, die angenommen ist, die eigentlich in der Verfassung wäre, und die 10-Millionen-Initiative sind ganz dringend notwendig, um die Zuwanderung zu steuern. Das heisst ja nicht, dass wir niemanden wollen, aber wir wollen Leute, die den Arbeitsmarkt und die Schweiz auch brauchen.
Dann kommt immer grad sofort, ja, ihr wollt halt zurück zur Kontingenzwirtschaft und so, oder? Das hätte nicht funktioniert und sei unmenschlich gewesen in den 80er, 90er Jahren. Ja, ist das die einzige Variante?
Ich glaube, es braucht einfach ein System, wo man sagt, wer unter welchen Bedingungen kann kommen und wer kann bleiben. Und so völlig daneben ist die Kontingenzpolitik damals nicht gewesen. Die Leute sind gekommen, haben hier gearbeitet, sind zurück, haben ihr Haus bauen irgendwo, sind glücklich gewesen, in einem günstigeren Umfeld und haben hier das Geld verdient. Also wer ja nicht will, muss ja nicht kommen. Wir können die Leute aussuchen, wir können Angebote machen und wir werden immer genug Leute haben, die zu uns arbeiten wollen. Wo verdienst du mehr als in der Schweiz? Wo ist der Standard für Bildung, für Gesundheit höher als in der Schweiz? Es ist überhaupt keine Frage, dass wir immer genug Leute werden haben.
Ja, das ist auch immer mein Argument. Oder wenn die Leute in der Wirtschaft sagen, ja, aber das Freizügigkeitsabkommen ist wichtig für die Wirtschaft, sage ich, nein, wir können ja die Leute auch ohne Abkommen reinlassen, wenn ihr sie braucht. Einerseits wollen wir die Leute, die ihr braucht, und andererseits wollen wir, dass sie zuerst etwas beitragen und erst dann können vom Sozialstaat und von dem Land, von dem schönen Land profitieren. Das ist eigentlich eine ganz normale Haltung irgendwie.
Ja, genau.
Aber wann ist die verloren gegangen? In den 90er Jahren, wo man plötzlich oder
Ich glaube, mit dem Freizügigkeitsabkommen haben wir uns selber den Markt für Beschaffung von Fachkräften eingegangen. Sie können nur noch aus der EU kommen. Und eigentlich müssten wir aus der ganzen Welt die besten Leute haben. Und das haben wir uns eigentlich ein bisschen näher lassen. Und die besten Leute kommen auch jetzt in die Schweiz. Die kommen auch für 2-3 Jahre, weil sie sammeln Erfahrungen, sie gehen zurück, sie verdienen Geld. Und was wir jetzt haben, dass die ganze Familiennachzug muss gewährleistet werden, das sind unnötige Geschenke. Kein Einwanderungsland macht das. Und man muss immer sehen, die Schweiz ist ein Einwanderungsland. Wir haben völlig andere Bedingungen als die EU-Länder um uns herum. Gemessen an der Bevölkerung und an der Zuwanderung sind wir ein Einwanderungsland wie Australien oder Kanada. Und wir brauchen Regeln. Wir sind nicht Polen oder irgendein anderes Land, wo die Leute einfach ein bisschen kommen, sondern zu uns kommt man, weil man will profitieren vom Wohlstand.
Ja, aber das ist am Schluss, also das Niveau ist halt wahnsinnig unterschiedlich, oder? Von den Löhnen und auch von der Versorgung und so weiter zwischen uns und der EU ist, das hat der Rainer Eichenberg einmal berechnet, ist der Abstand grösser als zwischen der EU und gewissen nordafrikanischen Ländern. Und dann gibt es die sagen, ja, es muss halt die Zuwanderung wieder erst zurückgehen, wenn es uns schlechter geht. Das ist ja nicht das, was wir wollen, oder?
Überhaupt nicht. Nein, im Gegenteil. Wir wollen unseren Wohlstand bewahren. Und um den Wohlstand zu bewahren, brauchen wir weiter gute Leute. die kommen, wenn es notwendig ist. Aber wenn nur noch einer von fünf kommt arbeiten und die anderen fünf dann einfach hier leben, dann braucht das wieder Zuwanderung, weil wir brauchen dann Lehrer, wir brauchen Gesundheitspersonal, wir brauchen Gefängnis, wir brauchen Polizei, wir brauchen alles, um die zu versorgen. Mhm. Also wenn wir es nicht steuern und kontrollieren, wer zu uns kommt, dann wuchert es weiter aus. Da sind wir ja bereits drin. Mhm. Und wir brauchen ganz, ganz dringend einfach die Kontrolle über die Einwanderung, über die Zuwanderung. Und nicht nur das, wir brauchen dann auch eine Kontrolle über die Einbürgerung. Dort sind wir auch alle Schranken fallen lassen.
Also dort, wenn du das ansprichst, ich meine, wir haben das, mehrfach hat man die Schwelle gesenkt für das, für die Einbürgerung. Oder? Aber am Schluss ist halt der Vorwurf von allen anderen, vis-à-vis der SVP, das sind die Abschotter, das sind die, die Alleingänger, jetzt auch beim EU-Thema, oder? Da kommt ein Vorwurf auf alle zu, die vielleicht die Verträge nicht so gut finden, oder? Also.
Ja, ich glaube, mit dem Vorwurf, mit dem kann man gut leben, weil er ist falsch. Er ist schlicht und weg falsch, weil wenn wir in den Alltag schauen und die letzten Jahre anschauen, was passiert ist, ist eigentlich klar, wir hätten regulieren müssen. Und wenn man nichts macht, dann wird die Masse von der Zuwanderung immer grösser und unkontrollierbarer. Und wir haben alle unsere Werte eigentlich aufgegeben, gerade wenn wir noch mal auf die Einbürgerung kommen. Einbürgerung ist offensichtlich kein politischer Akt mehr, sondern ein Verwaltungsakt. Genau. Das Gericht sagt, ihr müsst einbürgern. Das ist nie der Fall gewesen. Es ist nicht ein Verwaltungsakt. Die Verwaltung darf nicht entscheiden, sondern die Leute nehmen Teil an unserem politischen Leben. Sie werden ein Teil von uns. Es ist ein politischer Akt, der eingebürgert wird und nicht ein Verwaltungsakt. Da sind wir in eine falsche Richtung und Gericht nehmen wie in anderen Fällen auch eigentlich Politik an sich und sagen, was Politik muss machen. Das ist völlig falsch.
Die Verrechtlichung, oder, die führt eben dazu, dass die Politik weniger zu sagen hat. Das ist eine allgemeine Tendenz. Ich meine, eben, das ist auch in diesen Rahmenverträgen drin. Das wird jetzt positiv dargestellt. Wir tun dann über so Sachen, über politische Fragen, wie zum Beispiel Börsenäquivalenz, die wir uns nicht gewählt haben, kann man dann vor das Schiedsgericht gehen? Das sei doch super. Und ich bin immer ein bisschen skeptisch. Die Verrechtlichung, die führt dazu, dass irgendwelche Juristen politische Fragen entscheiden, oder?
Das ist falsch. Und das gibt auch eine Resignation in der Bevölkerung. Die machen ja gleich, was sie wollen. Genau. Die können doch gar nicht mehr stimmen. Ihr macht ja gleich, was sie wollen. Und Gerichte haben sich immer mehr Recht ausbedungen. Und die Politik hat das zum Teil auch delegiert. Das muss man wieder zurücknehmen, auch wenn politische Entscheidungen für Gerichte oder für andere unangenehm sind. Die Politik entscheidet, wie sich das Land entwickelt. Da gibt vielleicht auch mal einen Fehler, ist klar. Aber auch Gericht oder die ganze Juristerei macht ihre Fehler. Und wir haben sehr viel an Substanz und an Wert vom Land verloren. Und das führt eben zu einer gewissen Resignation. Mit der Stimmbeteiligung ändert sich und in der Beteiligung oder einer aktiven Beteiligung vom politischen Leben.
Ich glaube wirklich, das ist ein wichtiger Punkt. Unser Land ist stark, weil das System die Möglichkeit gibt, für ganz viele Menschen auf der Straße sich zu beteiligen, Unterschriften zu sammeln, selber zu unterschreiben und viermal im Jahr an einem Sonntag den Daumen auf oder ab zu heben. Und das ist schon ein bisschen gelitten, auch in der Pandemie, weil ganz viele Leute den Bundesrat erlebt haben, wo jeden Mittwoch irgendetwas erzählt. Du hast das regelmäßig kritisiert. Und ich glaube, da ist etwas ins Rutschen geraten, das ganz schwierig zu reparieren ist.
Ja, die Pandemie hat sehr viel mehr, meiner Meinung nach, geändert, als wir wahrhaben wollen. Da hat man Leute so quasi aussortiert. Man hat angefangen zu moralisieren. Die Politik und die Medien, auch die Gesellschaft hat angefangen zu moralisieren und zu sagen, das ist gut und das ist schlecht. Und niemand ist gerne auf der schlechten Seite. Und dann hat man sich nicht mehr getraut, sich zu äußern. Man war zwar auch der Meinung, es ist nicht nötig. Und langsam kommt das jetzt wieder, aber wir haben es noch nie aufgeschafft. Aber nicht nur in der Schweiz, sondern ganz generell hat Corona das massiv verändert. Und es darf nicht sein, dass die Politik anfängt zu moralisieren und die Leute unterteilen in gut oder schlecht. Wir haben eine Meinungsfreiheit, wir haben eine Redefreiheit. Jeder kann sein Zeichen erzählen, wenn er das will, ob gut oder schlecht. Aber wenn man das unterbindet, getrauen sich die Leute nicht mehr zu sagen, was sie eigentlich denken, was sie wollen. Fängt schon in der Schule an, getrauen dem Lehrer gegenüber, nicht im Altersheim, gegenüber Betreuungspersonen, man sagt nichts mehr. Das ist so eine schlechte Entwicklung. Wir müssen doch offen diskutieren und alle Meinungen zulassen. Und da haben wir einen ganz gefährlichen Weg eingeschlagen. Und Corona hat das, wo schon länger ein bisschen unterwegs ist, noch mal massiv beschleunigt.
Und ich glaube, eben für unser System, das davon lebt, dass die Menschen mitmachen im politischen System, ist das vielleicht noch schlimmer als jetzt in einer repräsentativen Demokratie, ja, wo man sowieso nur alle 4 Jahre wählen kann und dann muss man wieder 4 Jahre warten, was sie mit einem anstellen. Also für uns ist es eben gefährlicher als an anderen Orten.
Eindeutig, ich bewege mich ja eher in einen einfachen gesellschaftlichen Kreis. Dorthin komme ich und dort bewege ich mich jetzt wieder. Mhm. Bei Gewerbler, bei Bauern, einfach bei normalen.
Was sagen die?
Die trauen nicht mehr. Man sieht ja das auch in den Umfragen. Mhm. Der Bundesrat hat, glaub, noch nie so ein Tief gehabt wie jetzt. Die Politik hat da Vertrauen verloren. Man glaubt nicht mehr. Und das ist gefährlich. Auch in anderen Ländern. Man traut der Politik nicht mehr. Frankreich muss Alpot wechseln, in Deutschland traut man der Regierung nicht mehr über den Weg. Corona hat das beschleunigt.
Italien ist die stabilste Regierung in Europa.
Ja. Das ist grossartig. Ja, und da, ich glaube, das ist eine ganz gefährliche Situation, dass die Leute ihrer Regierung nicht mehr vertrauen. Dann fangen sie an, selber zu entscheiden. Und der Weg zum Chaos ist dann unter Umständen gar nicht mehr so gross, wenn man der Regierung nicht mehr vertraut. Dann nimmt man das Zeug selber in die Hand. Und das darf in der Schweiz nicht passieren, in anderen Ländern auch nicht, aber vor allem bei uns nicht.
Ich will jetzt nicht mit so einer negativen Geschichte enden. Was braucht es, dass wir das überwinden können? Was findest du, hast du es schon mal angetönt, auch ein bisschen einen Ruck durch Gesellschaft sollte gehen, deiner Meinung nach? Oder kannst du das noch ein bisschen ausführen? Damit wir in 5 Jahren die Diskussion nicht mehr haben, sondern wieder wissen, was wir für ein Land haben.
Vielleicht braucht es 2 Sachen. Erstens muss man den Leuten zuhören. Man muss es ernst nehmen.
Als Verwaltung, als Bundesrat, als Politiker meinst
du? Jawohl, genau. Ja. Die Leute, die müssen ernst genommen werden, die müssen gehört werden. Auch wenn man ihnen nicht zustimmen kann, aber sie müssen das Gefühl haben, man muss ihnen das Gefühl geben, man nimmt dich ernst. Und zweitens braucht es einfach mehr Ehrlichkeit. Wir vertuschen den ganzen Haufen, wir sind nicht ehrlich, wir spielen etwas vor, wir bauen Kulissen auf und zu unangenehm sagt man nicht, verstecken wir ein bisschen. Ehrlichkeit ist das Beste, also Leute ernst nehmen und ehrlich sein und dann beteiligen sich die Leute auch und dann findet man Lösungen. Da bin ich eigentlich überzeugt.
Mhm. Ueli Maurer, danke vielmals für das Gespräch. Euch danke fürs Zuschauen, fürs Weiterempfehlen. Fürs Abonnieren natürlich vom Nebelspalter oder unten dran eine Spende hinterlassen, damit wir diesen Journalismus machen können. Und empfehlen uns weiterempfehlen. Danke vielmals fürs Zuhören und eine gute Zeit.